Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Bonn, 1788. Im Obergeschoss des Rathauses trifft sich eine Gruppe Männer hinter verschlossenen Türen. Darunter einige bekannte Gesichter der höfischen Gesellschaft, wie der Musiker Nikolaus Simrock oder Beethovens Lehrmeister Franz Anton Ries. Wenige Jahre zuvor gehörten diese Männer dem Bonner Illuminatenorden an. Nachdem dieser verboten wurde, treffen sie sich nun zum Lesen und Diskutieren in einer Lesegesellschaft. Was sind das für Vereinigungen, die wegen ihres geheimen Charakters bis heute Stoff von Verschwörungstheorien, Filmen und Büchern sind?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter Bonner Türen. Mein Name ist Johanna Lübke und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Christine Ludewig.
Hallo auch von mir zu Folge 10 unseres Podcasts, bei dem wir spannende Geschichten hinter Bonner Gebäuden erzählen. Dieses Mal geht es um Geheimgesellschaften. Ja, auch das beschauliche Bonn hatte eine Loge des Illuminatenordens, genannt Minervalkirche Stagira, die aber 1785 wie an anderen Orten auch verboten wurde. Zu den Mitgliedern gehörten unter anderem der Musiker Nikolaus Simrock oder auch der Geiger und Beethovens Lehrmeister Franz Anton Ries.
Genau, und es gründeten sich um diese Zeit auch andere Geheimbünde, sogenannte Freimaurerlogen. Die Mitglieder des Illuminatenordens wiederum fanden sich nach deren Auflösung in einer sogenannten Lesegesellschaft wieder, die sich ab 1788 im Alten Rathaus traf, also in Bonn durchaus vom Kurfürsten geduldet wurde.
Ihr merkt es vielleicht schon, Illuminaten, Freimaurer, Lesegesellschaft, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, schwirrt einem erstmal der Kopf, so ging es uns auch. Deshalb haben wir uns für diese Folge wieder einen Experten geholt, und zwar den Historiker Marian Füssel von der Universität Göttingen. Fangen wir mal mit den Freimaurern an. Was ist über die bekannt?
Die Freimaurer sind eine international verbreitete, also weltweit verbreitete Organisation, die in lokalen Gruppen, sogenannten Logen, operiert, die sich regelmäßig zu einer Tempelarbeit, zu so einer Art Meeting mit Vereinscharakter, aber auch so eine Art meditativen Charakter treffen. Ihre Ziele sind vor allem die individuelle Vervollkommnung des Individuums, des Einzelnen, aber auch ethische, karitative Aspekte heute, wie zum Beispiel die Tafeln, wo dann also Essen an obdachlose und bedürftige Menschen umverteilt wird und solche Geschichten. Und es geht sehr viel um Sinnstiftung, sozusagen, was, wenn man den Sinn nicht allein aus der organisierten Religion in Kirchen zieht, wie kann man sozusagen dort auf individueller Ebene gemeinsam Sinn suchen und finden. Das macht die Freimaurerei aus und es macht sie seit mehreren hundert Jahren jetzt zu einem internationalen Erfolgsmodell.
Die Ursprungs- und Blütezeit war aber das 18. Jahrhundert, als auch in Bonn die ersten Logen gegründet wurden.
Die Freimaurer haben ein Gründungsdatum, 1717 gründen sich in London die so Vereinigten Großlogen, und dann gibt es auch wenige Jahre später eine erste Verfassung, könnte man sagen, also Gesetze, die sie sich selbst gegeben haben. Und da, seitdem hat sich dann aus London über ganz Europa dieses Logenwesen ausgebreitet, sodass am Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich es kaum Orte gab in Mittel- und Westeuropa, aber auch in Südeuropa, in denen nicht in jeder Stadt eine Loge existierte und gewissermaßen die lokalen Honoratioren sich dort zusammengefunden haben. Das bedeutet auch, dass die Freimaurerei immer eine sehr starke lokale Signatur aufweist. Also jede Stadt hat ja so ein Sozialprofil, zu der Zeit noch viel deutlicher als heute vielleicht. Und das bedeutet, wenn da Militär besonders wichtig ist, eine Garnisonsstadt, dann sind halt sehr viele Offiziere in der Loge. Wenn es ein geistliches Bistum ist, sind halt sehr viele katholische Geistliche in der Loge. Wenn es eine Universitätsstadt ist, wie meine Heimatstadt Göttingen hier, dann sind es sehr viele Professoren, die dort unterwegs sind und so weiter. Wenn es eine Hofresidenzstadt wie Gotha ist, sind es sehr viele Höflinge, die dort unterwegs sind. So sind die Logen gewissermaßen Spiegel ihrer sozialen Umwelt gewesen.
Das erklärt dann auch, warum sich in Bonn Ende des 18. Jahrhunderts viele aus dem höfischen Umfeld in den Gesellschaften trafen.
Für Bonn kann man das sehr deutlich sehen. Also unter den Bonner Illuminaten sind dann der Mundkoch des Kurfürsten, ein Hof- und Medizinralrat, ein Hofmusiker, ein Kammerherr und Hauptmann, ein Schauspieler, ein Waldhornspieler und ein Professor. Also sozusagen kunterbunt, aber natürlich sehr stark eben durch dieses Höfische gebunden. Das sind alles Leute, die irgendwie Kontakt um den Hof herum haben und wahrscheinlich dann auch der Regent wusste um diese Vereinigung und das wahrscheinlich in Bonn toleriert hat, solange da keine radikalen Umtriebe waren.
Auch die Lese in Bonn wurde dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend auch von Professoren besucht, passend zum gesellschaftlichen Wandel eben. Die Freimaurer haben sich dann auf jeden Fall laut Füssel zu einer regelrechten Massenbewegung entwickelt. Aber es gab natürlich auch Aufnahmekriterien. Man musste zum Beispiel ein Mann sein und durfte keine Schulden haben oder Strafen zu verbüßen.
Und warum haben diese Freimaurer so einen Nerv getroffen damals?
Die Freimaurerei hat im 18. Jahrhundert ganz wesentliche Bedürfnisse offensichtlich befriedigt, der männlichen Elitenbevölkerung, nämlich Geselligkeit, also sich ungezwungen in einer Runde auszutauschen, Themen wie Politik und Religion außen vor zu lassen und individuell nach alternativen Sinnstrategien zu suchen, jenseits der etablierten Amtskirchen. Und das Ganze sozusagen in einem Schutzraum vor dem absolutistischen Fürstenstaat, also auch mal über Dinge reden zu können, mit denen man vielleicht sonst untereinander nicht hätte reden können, weil die ständischen Grenzen zwischen den einzelnen Akteuren, also zwischen einem Professor, einem Offizier, einem Kaufmann, einem Besitzer einer Kneipe, dass diese sozialen Grenzen es nicht ermöglicht hätten, gemeinsam über Dinge zu sprechen und sich gemeinsam eben als Gemeinschaft, als Logengemeinschaft zu konstituieren.
Die Lese, wie diese Versammlung in Bonn genannt wurde, hat sich dann über die Jahre zu einer immer geselligeren Veranstaltung entwickelt. Seit 1808 gab es zum Beispiel einen Billardtisch, was wohl damals nicht ganz so alltäglich war. Aber gab es da denn auch kritischen Austausch in diesen Logen?
Aus der Sicht der Fürstengesellschaft ist natürlich alles, was letztlich die traditionelle Ungleichheitsstruktur der Ständegesellschaft in Frage stellt, erstmal per se revolutionär bzw. verdächtig, also Leute, die eher auf Gleichheit als auf Ungleichheit setzen, Leute, die auf individuellen Aufstieg setzen, auf Meritokratie, das bedeutet also persönlichen Verdienst und nicht ererbte Privilegien, die stellen natürlich viele Grundpfeiler dieser Gesellschaft in Frage, ohne dass sie gleich an die Revolution gedacht hätten. Die Freimaurerlogen waren eigentlich eher gemäßigt konservativ-liberal eingestellt, bei den Illuminaten war es ein bisschen radikaler, aber sie waren jetzt keine umstürzlerischen Kräfte, die permanent an einer Revolution gearbeitet hätten. Das ist letztlich eine Ex-Post-Konstruktion der französischen Revolutionszeit, wo es dann einfach auch unter der amerikanischen Revolution, wo es einfach personelle Doppelungen gab zwischen den Revolutionären und den Freimaurern, wo man sagt, letztlich haben die da sozusagen daran mitgewirkt, dass es zu diesen Revolutionen kam. Das war aber nicht deren Programmatik und nicht deren Zielsetzung.
Ich fand ja schon interessant, dass Füssel meinte, dass es da gar nicht so um Religion und Politik ging. Das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Stimmt, aber das deckt sich zum Beispiel auch mit dieser Zeitung, die der Bonner Illuminatenorden herausgegeben hat. Die hieß Beiträge zur Ausbreitung nützlicher Kenntnisse. Als wir da mal reingelesen haben, klangen die Themen dort auch recht eher alltäglich. In einem Artikel ging es zum Beispiel darum, ob man den zugefrorenen Rhein mit Kanonenkugeln aufbrechen sollte.
Ja, das war ganz schön kurios auch. Aber solche Themen waren Füssel auch bekannt.
Also sie haben versucht, Probleme des Alltags zu lösen, auf möglichst methodisch wissenschaftliche Art. Aber das ist auch so ein typischer, also was Sie gerade gesagt haben mit dem Eis, das würde man so unter Volksaufklärung auch verbuchen, dass so ein Diskurs im 18. Jahrhundert, wo man versucht hat, zum Beispiel der ländlichen Bevölkerung einfach neue Techniken beizubringen. Nicht immer, es ist nicht immer gut angekommen. Ja, das war manchmal auch so ein bisschen bevormundend. Aber das ist eine breite Bewegung, so ganz praktische Alltagserfordernisse, dass man die gemeinsam methodisch reflektiert irgendwie angeht und da Lösungen findet. Und da sind die Bonner Freimaurer oder auch Illuminaten dann sicher keine Ausnahme gewesen.
Alkohol wurde wohl übrigens auch nicht ausgeschenkt bei den Treffen, sagte Füssel, um Stammtischstreitereien über Politik zu vermeiden. Da hatte man wohl in den frühen Jahren in England schlechte Erfahrungen gemacht.
Die Geselligkeit hatte also auch Grenzen und für Frauen waren die Gesellschaften damals natürlich sowieso tabu. Was ich mich noch frage, worüber haben die denn dann geredet, wenn nicht über Politik und Religion und irgendwelche Alltagstipps?
Die haben tatsächlich über alle möglichen wissenschaftlichen Dinge diskutiert, von der Naturforschung, neue Erkenntnisse über die Natur. Die hatten teilweise auch Sammlungen und Bibliotheken in den Logen. Also wirklich wie so richtige wissenschaftliche Vereinigungen, eben auch Lesegesellschaften, also viel, viel Bücher. Die haben auch ihre Vorträge dann teilweise publiziert in eigenen Schriftenreihen und Zeitschriften. Und deswegen, die Themenbreite war wirklich extrem groß, ja, von Agrarreformen, wie man den Acker besser pflügt, bis hin zu neuesten Entdeckungen am Amazonas oder also wirklich quer durch den Garten. Und dann gibt es so verschiedene Strömungen und Gradsysteme. Je höher es nach oben geht, desto mehr kamen auch so Themen, die man heute unter Esoterik vielleicht verbuchen würde. Also gibt es eine Kraft in der Natur? Gibt es ein höchstes Wesen neben Gott? Oder ist irgendwie die Natur beseelt? Gibt es sowas wie Seelenwanderung? Also solche Fragen spielten da auch eine große Rolle.
Die Illuminaten scheinen ja etwas radikaler gewesen zu sein, teilweise zumindest. Wie unterschieden die sich von den Freimaurern?
Die Illuminaten sind eigentlich aus so einer Art Oberseminar entstanden an der Universität Ingolstadt. 1776 hat Adam Weishaupt sie dort gegründet und das war eigentlich so eine Gründung aus der Angst geboren. Er hatte Angst vor den Jesuiten. Der Jesuitenorden war aufgelöst und man wusste nicht, sind da noch irgendwie Jesuiten aktiv, und er fühlte sich in dieser bayerischen Universität irgendwie als selbsternannter Aufklärer so ein bisschen unter Druck, sag ich mal, und versuchte dann durch diesen Geheimbund eine Plattform zu schaffen, in der man weiter im Dienste der Aufklärung agieren kann. Und das wurde dann zu einem Erfolgsmodell, dadurch, dass er den Freiherrn von Knigge, den wir heute noch durch sozusagen die Anstandsregeln, den Knigge sozusagen vom Umgang mit Menschen gut kennen, dass dieser Herr Knigge ein extrem guter Menschenfischer war, der also Mitglieder in Hundertschaften geradezu in wenigen Monaten und Jahren gesammelt hat, sodass die also von diesem kleinen Oberseminar mit 12 Leuten gleich auf über 1000, 1500 in wenigen Jahren angestiegen sind. Und das führt auch dazu, dass die Signatur des Illuminatenordens nicht so ganz einfach zu bestimmen ist, weil wenn man sagt, ja, die sind irgendwie radikaler als die Freimaurer, dann stimmt das. In der älteren Forschung hat man sich auch so als die linke Kraft bezeichnet, obwohl es ja links und rechts als politische Strömungen zu der Zeit noch gar nicht gab, aber um so ein bisschen zu zeigen, die wollen schon ein bisschen mehr, die wollen die Gesellschaft auch von innen heraus verändern, sie wollen so eine Art Marsch durch die Institutionen. Viele Illuminaten waren Richter des Reichskammergerichts zum Beispiel, die versuchten also in so bestimmten einflussreichen Behörden und Organisationen Fuß zu fassen und dann von innen heraus den absolutistischen Staat zu verändern. Ob sie ihn tatsächlich auflösen wollten, das ist dann schwierig. Wie gesagt, bei so einer vierköpfigen Gemeinschaft gibt es ganz unterschiedliche Köpfe und Richtungen, sodass man das nicht so auf einen Nenner bringen kann. Man kann aber sehen, dass sie wesentlich aggressiver vorgegangen sind als die Freimaurer und sozusagen politisierter waren als die Freimaurer. Das kann man also eindeutig sehen. Und das hat dann schließlich auch zu ihrem Verbot und ihrer Aufhebung geführt, weil als die Fürsten dann gesehen haben, oh, da sind Leute, von denen wir nicht wissen, was sie treiben und die machen irgendwas mit Politik, da müssen wir dagegen vorgehen.
Die Mitglieder des Illuminatenordens in Bonn hatten ja auch ganz ulkige Namen wie Anaxagoras und Tassilo. Das war so üblich, erklärte Füssel.
Alle Illuminaten hatten einen Geheimnamen, also einen extra Namen. Da gibt es auch ein Verzeichnis, kann man heute alles online nachrecherchieren. Und diese Namen hatten am Anfang tatsächlich so eine programmatische Bedeutung. Also Adam Weishaupt, der Ordensgründer, hat sich selbst Spartacus genannt. Also sozusagen damit für Sklavenemanzipation. Und ne, da merkt man so dieses Revolutionäre natürlich schon im Namen. Dann ist ihnen irgendwann so ein bisschen die Namenspalette ausgegangen. Sie haben dann auch Namen einfach doppelt vergeben, wahrscheinlich aus Unwissenheit. Also der Anaxagoras zum Beispiel, der ist in Bonn für Clemens August von Schall vergeben worden, aber gleichzeitig auch in Ingolstadt für Judas Thaddäus Babel von Babelsburg. Also das war sicher unbeabsichtigt, dass man diesen Namen Anaxagoras gleich an zwei Orten, an zwei Leute vergeben hat. Aber es war eben diesem beschleunigten Wachstum des Ordens geschuldet, dass man wahrscheinlich gar nicht mehr genau wusste, wie man gerade welchen Namen gegeben hat und das so schnell gegangen ist, dass man irgendwann tatsächlich sozusagen in der Namenskiste nichts mehr gefunden hat. Man hat dann neben diesen griechischen und römischen Namen auch Figuren aus der Wissenschaftsgeschichte zum Beispiel genommen, die man für irgendwie revolutionäre Ideengeber des wissenschaftlichen Fortschritts genannt hat. Aber auch da ist man schnell an sozusagen den Endpunkt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben erst so 50 Mitglieder und plötzlich sind es über 1000 oder 1500. Sie müssen sich andauernd Tag für Tag neue Namen, Codenamen ausdenken und die müssen alle irgendwie historische Referenz zur Antike oder zur Wissenschaftsgeschichte haben, dann kommt man schnell zum Ende und dann kommt man eben auch zu einem doppelten Anaxagoras.
Die Freimaurer sind stattdessen mit ihrem bürgerlichen Namen aufgetreten.
Die Illuminaten waren viel vorsichtiger. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden ist auch, die Illuminaten sind in einer Geheimgesellschaft. Das bedeutet, die Öffentlichkeit weiß gar nicht, dass sie existiert. Währendhin die Freimaurer eine geheime Gesellschaft sind. Keine Geheimgesellschaft, sondern man weiß, dass sie existiert, aber man kommt nicht rein. Also man weiß überall in Städten, da ist ein Logenhaus, da steht auch drauf Logenhaus. Es gibt heute auch eine Homepage, es gibt eine Homepage vom Dachverband, von jeder einzelnen Loge. Das bedeutet, wenn man eine Homepage hat und sagt, wir sind hier, kommt zum Tag der offenen Tür, dann ist das ja keine Geheimgesellschaft mehr im Sinne von einer verdeckt operierenden Organisation im Untergrund, sondern es ist einfach nur eine Gesellschaft, die sozusagen bestimmte Barrieren hat bei ihrer Tempelarbeit, bei ihren Meetings, kann man nicht einfach so zugucken oder dabei sein, aber sich zum Beispiel heute durch solche Tage der offenen Tür eben auch der Öffentlichkeit präsentiert, um gerade solche Vorurteile, Verschwörungstheorien und so weiter abzubauen und eine gewisse Transparenz auch herzustellen. Hier gibt es nichts Verbotenes in diesen Häusern. Guckt euch bitte alle Räume, Bibliothek und so weiter an. Wer interessiert ist, kann das gerne tun. Aber das ist was ganz anderes als der Illuminatenorden, der bis zu seinem Verbot 1785 überhaupt nicht bekannt war.
Zu den Verschwörungstheorien können wir gleich noch was sagen, aber erstmal hören wir noch Füssel zu dem Thema Geheimhaltung.
Das hat man einerseits durch diese relativ, erstmal so eine Art Vertrauensbasis. Ja? Wenn du hier aufgenommen wirst, es gibt gewisse Gesetze und Pflichten, an die hast du dich zu halten. Und in diesen Gesetzen und Pflichten waren dann im 18. Jahrhundert sehr, sehr drakonische Sanktionen geschildert für Verräter, ja? Also sogenannte Verräter, dass man die also dann töten und zerstückeln und irgendwie ihren Familien hinterhergehen würde und so weiter. Hat man natürlich praktisch nicht gemacht. Aber dieser Vertrauensbruch, Terminus in diesen Ordnungen ist teilweise sehr, sehr martialisch ausgestaltet. Das wird einen im Zweifelsfall nicht daran gehindert haben, doch sozusagen darüber zu kommunizieren, aber das sind eben, man muss eben sagen, welche Mittel hat man eigentlich in so einer immer größer werdenden Gruppe, vollständige Geheimhaltung zu wahren? Das wird dann einfach schwierig, je mehr Leute das werden, weil sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand irgendwo doch mal was sagt oder zumindest im Familienkreis, steigt natürlich immens. Ansonsten hat man ganz simpel drauf gesetzt, einfach die Tür zuzumachen, ja, also sich im Hinterzimmer einer Gastwirtschaft zu treffen und dann im späteren Verlauf einfach eigene Häuser zu kaufen, zu bauen, diese Logenhäuser, die es in vielen deutschen, amerikanischen, englischen, französischen Städten ja heute noch gibt, und einfach zu sagen, hier in diesem Haus machen wir unser Ding, da kommt keiner rein, und damit ist die Geheimhaltung, die basale Geheimhaltung erstmal gewährleistet.
Die Bonner Lese kaufte 1824 ein eigenes Domizil mit Garten, das 1831 um einen Anbau in Richtung Remigiusstraße mit einem Saal für Gesellschaften, Weinproben, Bälle und Restauration, also Bewirtung, erweitert wurde. Die Lese wurde dadurch zum Tagungs- und Kongresszentrum der Stadt. 1897 bezog der Verein ein Stadtpalais am Ende des Hofgartens, das von der Koblenzer Straße bis zum Rheinufer reichte. Die Lese gibt es als Verein übrigens immer noch und ist im Haus der Evangelischen Kirche an der Adenauerallee untergebracht. Aber es gibt auch noch verschiedene Freimaurerlogen bis heute in Bonn in einem Haus in der Dyrhoffstraße, das sogenannte Logenhaus.
Zu den Größenordnungen. Bei den Illuminaten schätzt Füssel die Zahl auf rund 1500. Und das ist eben auch ein ganz klar deutsches Phänomen gewesen. Bei den Freimaurern schätzt er die Zahl auf das 10- bis 50-fache. Letztere waren auch einfach international viel weiter verbreitet über die ganze Welt. Und durch die Französische Revolution hatten es dann radikalere Bewegungen wie die Illuminaten auch deutlich schwerer, sagt Füssel. Die Regierungen hatten da sicher ein Auge drauf. Aber die heute bekannten Illuminaten, die sind nicht einfach verschwunden. In Bonn sind sie ja zum Beispiel größtenteils in der Lese aufgegangen und wurden vom Kurfürsten geduldet.
Die Lesegesellschaft klingt dann auch wirklich sehr viel lockerer. Das war auch andernorts so. Und auch die Illuminaten wurden von außen offenbar überschätzt oder missinterpretiert im Sinne von, das waren alles Verschwörer.
Wie schätzt Füssel denn die Verschwörungstheorien um Weltherrschaft und Co. ein, die bis heute grassieren?
Das meiste davon ist natürlich einfach Unsinn. Das sieht man schon, wenn man einfach sich die klaren Verhältnisse, sozusagen lokalen Verhältnisse anschaut oder guckt, wie viele Leute, wer, was ist bekannt, mal in die Akten wirklich hineinschaut, was die da in diesen Logen eigentlich getrieben haben und so weiter. Dann fällt vieles von diesen ganzen Mythen und Verschwörungstheorien letztlich in sich zusammen. Andererseits muss man diese Verschwörungstheorien insofern einfach ernst nehmen, dass sie einfach gesellschaftlich, politisch auch wirksam sind. Also die bewirken ja etwas mit den Menschen, und es ist eigentlich immer wirksamer und immer schlimmer geworden, sozusagen in den letzten 20 Jahren. Das hat sehr viel mit einerseits politischen Umbrüchen, aber auch medialen Umbrüchen zu tun. Also die erste große heiße Phase der Verschwörungserzählungen, was Freimaurer und Illuminaten angeht, war die Jahre der Französischen Revolution und danach, wo man letztlich alles mit allem zum ersten Mal verbunden hat, also Jesuiten, Illuminaten, Freimaurer, Jakobiner, Juden, später Sozialisten, also Dinge, die miteinander nichts zu tun haben, aber alle miteinander zusammengewürfelt worden sind. Und dann dümpelte das sozusagen, je nach politischer Konjunkturzeit, im NS wurde das nochmal hochgekocht, Nationalsozialismus, und dann war es in 50er, 60er Jahren eigentlich eher so eine Art popkulturelles Phänomen. Und dann mit dem Internetzeitalter, dann ab den 1990er Jahren, sind diese Verschwörungstheorien, wie man heute sagt, viral gegangen, weil es einfach andere mediale Kanäle gegeben hat, die aus diesen popkulturellen Phänomenen, so Filme wie 23 oder die entsprechenden Romantrilogien und so weiter, dass die sozusagen aus diesen popkulturellen sozusagen rausgegangen sind und tatsächlich auch politisierte, gefährliche Narrative, antisemitische Narrative zum Beispiel, Weisen von Zion und so weiter, gekoppelt haben und dann sich weltweit vernetzt haben und dadurch einen Boost an Präsenz, Wirkmächtigkeit und auch Verfügbarkeit sich sozusagen eingestellt hat. Also Sie müssen sich vielleicht vorstellen, wie kommt man eigentlich im Jahr 1985 an so eine Verschwörungstheorie? Da müssen Sie in irgendeine Buchhandlung gehen oder irgendwie ein bisschen graben. Heute brauchen Sie 3 Mausklicks und dann sind Sie sozusagen überstrapaziert mit allen möglichen Dingen im Netz. Das hat also eine kaum zu unterschätzende Wirkung für die Verbreitung und Verfügbarkeit von solchen Inhalten gehabt. Und warum ist das so glaubwürdig für viele? Ja, das liegt eben daran, dass alles, was geheim ist, letztlich Projektionsfläche darstellt. Man weiß ja nicht, was da passiert. Scheinbar weiß man das nicht. Weiß man in der historischen Forschung natürlich recht genau, aber das interessiert dann nicht. Und deswegen kann man da alles Mögliche hinein projizieren. Und das Transnationale. Ja, also das ist bei den Freimaurern ebenso wie bei den Jesuiten. Alles, was irgendwie sich den Landesgrenzen und damit auch der Beherrschbarkeit und Kontrolle so ein bisschen zu entziehen scheint, hat offensichtlich auch so eine Bedrohlichkeit. Also man weiß ja nicht, was die da in den USA so treiben oder jenseits unserer Grenzen. Und das hat wahrscheinlich also alles zusammengenommen zu dieser enormen Dynamik von solchen Narrativen beigetragen. Wenn Sie sich das aus den Akten mal anschauen, was in so einer durchschnittlichen Freimaurerlogensitzung einem Freitagnachmittag im 18. Jahrhundert passiert ist, dann kommen Sie eher ins Gähnen.
Damit meint Füssel die Vereinsmeierei, also solche Themen, die eben dort in den Protokollen festgehalten sind. Wer hat noch nicht in die Kasse gezahlt? Wer ist nicht gekommen? Und so weiter.
Diese Protokolle sollte man mal schön publik machen, oder? Da wird wahrscheinlich dann relativ viel entzaubert werden.
Es gibt in Gotha ein Forschungszentrum für Aufklärung, wo die so ein Illuminatenprojekt haben seit vielen Jahren. Die haben auch so eine Art Fact-Grid, nennt sich das, glaube ich. Also eine Internetplattform, wo sie alles, was zu den Illuminaten jemals geschrieben worden ist und was man an Quellen kennt, an diese ganzen Mitglieder, diesen Codenamen, das haben die alles da im Internet aufbereitet. Das kann also jeder sich anschauen und dazu kann man nur animieren, sich wirklich mal mit den Quellen selber auseinanderzusetzen und nicht sozusagen die Extrakte und verkorksten Narrative sonst in Verschwörungstheorien als erstes zu konsumieren, sondern eben an die Quellen zu gehen. Und dann entmystifiziert sich die Sache von ganz alleine.
Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Diese Folge zeigt, es lohnt sich genauer hinzuschauen, auch wenn die Geschichte dann vielleicht ein wenig weniger spannend klingt.
Überraschend waren die Details aber trotzdem und auch ja immer noch aktuell, weil es ja auch immer noch viele Spekulationen gerade zu diesem Thema gibt.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Folgt uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und bewertet den Podcast im besten Fall natürlich positiv.
Darüber freuen wir uns sehr. Bis dann.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.